Wir wollen uns heute Morgen über die Beziehung zwischen dem Leben und Gott sprechen. Was meine ich damit? Manchmal vermischen wir das Leben und Gott. Wenn das Leben gut ist, dann ist Gott gut. Aber wenn das Leben schlecht ist, dann ist auch Gott schlecht. Und wenn das Leben ganz schlecht ist, dann fangen wir plötzlich an, uns zu überlegen, meint es eigentlich Gott gut mit uns? Und wir überlegen uns, gibt es denn da wirklich einen Gott? Ich mache euch mal ein Beispiel aus meinem Leben, als mir das passiert ist. Vor einigen Jahren saßen wir an dem Sterbebett von meinem Großvater. Und er hat die Diagnose bekommen, dass er Krebs im Bauchbereich hatte. Und wir wussten, er kommt heim zum Sterben. Und an diesem Abend saßen wir als Familie bei ihm und wir realisierten, wie das Wasser langsam hochsteigt in ihm und er immer weniger Luft bekommt. Und wir sitzen da und Gedanken kommen in meinen Kopf, die mir sagen, was, jetzt ist er gerade pensioniert worden. Der hätte noch so viel erleben können. Der hätte noch so viel mit seinen Enkeln, mit uns gemeinsam erleben können. Und Gedanken schießen in meinen Kopf, die mir sagen, Gott, wo bist du? Du willst doch eingreifen. Gott, du bist doch ein guter Gott. Und ich fange an, Zweifel an dieser Güte von Gott zu entwickeln. Ich weiß nicht, ob du diese Rückschlüsse in deinem Leben kennst. Vielleicht ist es, weil du auch eine sehr liebe Person in deinem Leben verloren hast. Vielleicht ist es, weil du einen Krankheitsbefund bekommen hast, der dir schwer am Herzen liegt. Vielleicht ist es, weil es in der Schule nicht gerade rund läuft. Vielleicht, weil sich deine Eltern trennen und in Scheidung leben. Vielleicht, weil die Ehe nicht so funktioniert, wie du dir das wünschst. Vielleicht, weil du realisierst, du kannst keine Kinder bekommen. An diesem Punkt, dass sie mir frustriert, wütend und enttäuscht vom Leben. Und dieser Frust, diese Enttäuschung, diese Wut driftet du über zu Gott. Und dann kommt dieser Punkt dazu, dass wir gelernt haben, wir glauben an den persönlichen Gott und er steht hinter allem. Und da ist es doch klar, dass wir unsere Frust, unsere Wut auf diesen Jesus wälzen. Unsere Frustration über das Leben wird dann zu Frustration über Gott. Unsere Enttäuschungen im Leben werden oft zu Enttäuschungen gegenüber Gott. Und genau das ist passiert bei einem der bösen Jungs von Ostern. Wir wissen seinen Namen nicht. Wir wissen nicht, wie alt er ist. Wir nennen ihn einfach mal den Verbrecher am Kreuz. Was wir wissen ist, dass sein Leben außer Kontrolle geriet. Er endet in der Gefängniszelle von den Römern. Und wahrscheinlich war das ein Loch im Boden. Und in dieser frustrierten, enttäuschten Situation über das Leben wartet er auf seine Kreuzigung. Er ist zum Tode verurteilt worden, weil es ein brutaler Verbrecher war. Und er wusste, was auf ihn zukommen wird. Die Römer nutzten diesen Foltertod der Kreuzigung, um einen Mensch zu entmenschlichen. Die Römer haben in diesem Verbrecher den einzigsten Wert gesehen, dass er eine Warnung, eine Abschreckung ist für die Menschen, die an die Macht von den Römern heran wollen. Stell dir mal vor, dein Leben ist nichts weiter wert wie noch eine Abschreckung für jemand anderen. Dann ist dein Leben wirklich am Ende. Und dieser Verbrecher wusste, was auf ihn zukommt. Der hat schon mal Kreuzigungen erlebt. Er wusste, dass dort Schmerz und Qual auf ihn zukommen. Und er wusste, wenn er gekreuzigt wird, wird er dort sterben. Und sie werden dann seinen Körper vom Kreuz herunternehmen und werden ihn auf einen Wagen schmeißen und werden ihn nach Süden bringen, zur Mülldeponie und seinen Körper dort reinschmeißen, ohne dass der Körper gereinigt wird oder beerdigt wird. Er wusste, dass er sterben wird wie ein normaler Krimineller. Weil all die Menschen, all seine Bekannten, seine Familie, seine Freunde haben ihn schon lang verlassen. Und an diesem frustrierten Punkt in seinem Leben nimmt er an, dass ihn auch Gott verlassen hat. Und Lukas berichtet uns dieses Ereignis. Und Lukas ist jemand, der genau recherchiert. Und wir wollen jetzt einsteigen in diese Geschichte, was passiert. Seine Enttäuschung im Leben werden zu der Enttäuschung gegenüber Gott von diesem Verbrecher. Und sie kamen an die Stätte, die da heißt Schädelstätte, kreuzigten sie ihn dort und die Übeltäter mit ihm, einer zur Rechten und einer zur Linken. Und wenn wir diesen Text lesen, dann lesen wir oft und schnell über dieses Wort kreuzigten hinweg. Aber da steckt so viel Terror, so viel Angst, so viel Schmerzen darin. Und es hat ganz schön lange gedauert, bis da jemand gestorben ist. Manchmal, in manchen Fällen sogar 2 bis 3 Tage. Und diese Römer haben diesen Kreuzigungstod nicht erfunden, aber sie haben ihn perfektioniert, um abzuschrecken, um zu entmenschlichen. Und dort hängt dieser Verbrecher und neben ihm Jesus. Jesus von Nazareth, der Rabbi. Und in diesem ganzen Geschrei, wo die Menschenmenge hinkommt und diese Kreuzigung, diese Tragödie sehen möchte, hört dieser Verbrecher letzte Worte von Jesus. Und Jesus sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vater, vergib ihnen. Das sagt Jesus, als er an diesem Kreuz hing und auf seinen Tod wartet. Als die Menschenmenge zu dieser Tragödie kam, um das sich anzuschauen. Als die Oberen, Kaiphas und seine Gefolgsleute, kommen und ihn verspotten. Die Gruppe, die am meisten zu befürchten hatte vor Jesus, wenn er erfolgreich gewesen wäre. Die Gruppe, die immer beschämt wurde von seinen Antworten, von seinen brillanten Antworten. Aber jetzt kann dieser Jesus keine brillanten Antworten mehr geben. Jetzt brauchen sie keine Angst mehr zu haben vor der Menschenmenge, die sich hinter Jesus versammelt. Das ist ihr Moment, ihr Siegesmoment, ihr Rachemoment seit 2, 2,5 Jahren. Und sie lassen ihn noch nicht mal sterben. Sie lassen ihn noch nicht mal in Ruhe sterben, sondern sie fangen an, ihn zu verspotten. Andere hat er geholfen. Soll er sich doch jetzt selbst helfen, wenn er der von Gott gesandte Messias ist, der Auserwählte. Die Frustration, jemand ist beliebter als ich, wird zum Frust gegenüber Jesus. Vater, vergib ihn. Das sagt Jesus in der Situation, als die Römer, die römischen Soldaten, um seine Sachen, um seinen Besitz noch spielen. Und sie sagen zu ihm: König der Juden, weil Pilatus ein Schild angebracht hat, wo drauf steht, das ist der König der Juden. Und Pilatus macht es aus diesem Grund, um zu sagen: Hey, wer es auch immer behauptet, ein König zu sein und sich nicht dem Kaiser, dem Cäsar unterordnet, der wird genau hier enden. Und sie spotten über ihn: Bist du der Judenkönig? So hilf dir doch selber. Die Frustration, jemand hat mehr Einfluss als ich, wird zum Frust gegenüber Jesus. Vater, vergib ihn. Das sagt Jesus, als die Menschenmenge kommt, um diese Tragödie zu sehen. Und auch die Menschenmenge spottet über Jesus. Und wenn wir Filme von Kreuzigungen sehen, dann sehen wir immer, dass er 3 Meter hoch hängt. Aber die Tatsache ist, dass es nicht so war. Es war nur ein Stückchen höher, so dass man ihm noch gut auf Augenhöhe begegnen konnte. Dass man ihn auf Augenhöhe verspotten konnte. Und das tun die Menschen. Der Frust der enttäuschten Hoffnung wird zum Frust gegenüber Jesus. Vater, vergib ihnen. Das sagt Jesus, als in dem Moment, wo er am Kreuz hängt, auch noch die 2 Verbrecher anfangen, ihn zu verspotten. Matthäus berichtet uns das. Die Enttäuschung von ihrem missglückten Leben wird da zum Frust. Und sie sagen: Bist du nicht der Christus? Hilf dir selbst und uns. Die Enttäuschung ihres missglückten Lebens wird zum Frust gegenüber Jesus. Könnt ihr euch die Situation vorstellen? Jesus bekommt all diesen Frust, all diesen Ärger, all diese Wut ab. Enttäuschungen im Leben werden oft zu Enttäuschungen gegenüber Gott. Aber dann fängt dieser Verbrecher am Kreuz an zu überlegen, was hat denn Jesus gerade gesagt? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und er fängt an, darüber nachzudenken. Und er fängt an, darüber nachzudenken, wer dieser Jesus ist. Und auf einmal kommt eine neue Sichtweise in das Leben von dem Verbrecher. Er sieht was in Jesus, was kein anderer sieht von dieser Menschenmenge, von diesen Oberen, von diesen Soldaten und dieser andere Verbrecher. Er sieht was in Jesus, was kein anderer sieht. Er kriegt eine Offenbarung von dem, wer Jesus ist. Und das wünsche ich mir. Und das ist mein Gebet, dass es heute Morgen auch passiert. Dass du ganz persönlich diesen gekreuzigten Jesus nochmal neu verstehst. Nochmal neu anschaust. Und es zu einer Wende in deiner Beziehung zu Jesus, in deiner Beziehung zu Gott kommt. Und es schaut sich diesen Jesus an. Und er realisiert, das ist der Sohn Gottes. Es ist der Messias. Er realisiert, dieser Jesus hängt am Kreuz. In einer richtig schlechten Situation. Aber er sagt danach nicht, hey, dieser Gott ist gemein. Er realisiert, dieser Jesus hat keine Rückschlüsse gezogen von dem, wie sein Leben läuft. Und sein Leben läuft gerade echt nicht gut am Kreuz. Darauf, wie gut Gott ist. Er realisiert, dieser Jesus, der leidet am Kreuz und er nennt diesen Gott immer noch Vater. Er zieht keine Rückschlüsse von dem aus, wie sein Leben gerade läuft, auf die Güte Gottes. Und er realisiert, das ist der Messias, das ist der König. Und dieser Verbrecher spricht zu dem anderen Verbrecher, der immer noch spottet. Dabei werden wir zu Recht bestraft. Wir bekommen den Lohn für das, was wir getan haben. Er aber hat nichts Unrechtes getan. Und der Verbrecher realisiert, dieser Jesus, das ist ein Gerechter. Dieser Jesus ist der Messias. Dieser Jesus ist der König der Juden. Dieser Jesus ist unser König. Dieser Jesus ist mein König. Und ich will dich fragen heute Morgen, hey, wie oft machst du Gott für die Schwierigkeiten in deinem Leben verantwortlich? Für große und kleine Schwierigkeiten. Wie oft sagst du, warum Gott? Wie oft machst du Gott für die Schwierigkeiten in deinem Leben verantwortlich? Dieser Verbrecher hat realisiert, dieser Jesus ist der Messias. Und dieser Jesus hält trotz der Situation, trotz seinen miesen Lebenserfahrungen, die er gerade macht, an Gott fest. Und ich frage mich, wie viel mehr müssten doch wir, wo wir auch ungerecht und unvollkommen sind, in solchen Situationen an Gott festhalten und Jesus nachfolgen. Der Verbrecher dreht sich zu Jesus und sagt Folgendes zu ihm: Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Der Verbrecher realisiert, Jesus ist der Messias. Und er sagt zu ihm: Jesus, ich vertraue dir. Ich vertraue dir. Nicht aufgrund, dass ich irgendetwas leiste oder irgendetwas tue, sondern weil ich sehe, dass du an diesem Kreuz bist, in dieser miesen Lebenserfahrung und du trotzdem an diesem Gott festhältst. Du hältst trotzdem daran fest, dass es dein Vater ist. Das ist der Grund, warum ich glaube, dass es einen guten Gott gibt. Das ist der Grund, warum ich glaube, dass du der Messias bist. Und deshalb sagt er, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Ist es nicht fantastisch, dieser so schockierende Moment hier am Kreuz hat so eine geniale Wendung genommen. Auf einmal spricht Jesus zu diesem Verbrecher, nicht zu einem gerechten Menschen, sondern zu diesem verurteilten Verbrecher und sagt ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Heute wirst du bei mir sein. Nicht aufgrund, weil du irgendwas geleistet hast. Dort am Kreuz, da gibt es keinen. Und ab morgen ändere ich mein Leben und dann wird alles besser. Und ich tue Buße und dann werde ich das und das und das und das tun. Und ich werde es ändern, Jesus. Nee, das gibt es dort alles nicht mehr. Am Kreuz gibt es nur noch diese Bitte nach der Gnade von Jesus. Und Jesus sagt ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Ist es nicht ein wunderbarer Moment? Die Frage an dich ist, wenn das wahr ist, hast du Enttäuschungen in deinem Leben, die du zu Enttäuschungen gegenüber Gott gemacht hast? Ziehst du Rückschlüsse von deinen Lebenserfahrungen auf das Wesen Gottes? Was, wenn diese miesen Lebenserfahrungen keine Aussagen sind, keine wahren Aussagen über das Wesen Gottes? Ziehst du Rückschlüsse über deine Erfahrungen, über nicht erhörte Gebete, über schreckliche Dinge, die dir passieren, wo du gar nicht mal gedacht hättest, dass sie Gott überhaupt zulässt? Ziehst du da Rückschlüsse auf das Wesen Gottes? Hast du Enttäuschungen in deinem Leben, die du zu Enttäuschungen gegenüber Gott machst? Und die Antwort von Jesus am Kreuz ist folgende. Und das ist aus der Sicht von diesem Verbrecher, von einem dieser bösen Jungs von Ostern. Gott benutzt die Ungerechtigkeit, die Jesus erlebt hat, um der Menschheit das Heil zu bringen. Wenn du ihm vertraust, kann Gott aus deinen schlechten Lebenserfahrungen etwas Gutes machen. Wenn du ihm vertraust. Die Frage an dich lautet, vertraust du Gott? Auch wenn es mies läuft in deinem Leben. Vertraust du Gott? Gott kann vertraut werden, trotz deinen Lebenserfahrungen. Gott, dein Vater ist nicht, was du gerade erlebst. Wenn es gerade mies läuft, dann ist nicht Gott schlecht. Gott kann vertraut werden. Und Jesus stirbt an diesem Kreuz und seine letzte Worte sind folgendes. Er vertraut in Gott. Trotz dieser miesen Erfahrung, die er macht am Kreuz. Er vertraut ihm. Und deshalb kannst auch du Gott vertrauen. Wisst ihr, wenn du anfängst, das Evangelium zu lesen, dann erlebst du, was Jesus alles erlebt hat. Und du wirst sehen, auch für Jesus gab es keine Abkürzung. Er hat nicht irgendwann mal die Gotteskarte gespielt und hat gesagt, übrigens, das will ich jetzt nicht, weil ich bin ja Gottes Sohn und ich muss das alles gar nicht durchmachen. Nee. Der hat es alles erlebt. Jesus hat erlebt und erfahren, was es bedeutet, einsam zu sein. Jesus hat es erlebt und erfahren, was es bedeutet, von seinen Freunden und Bekannten im Stich gelassen zu werden. Jesus hat es erlebt, verspottet zu werden. Jesus hat es erlebt, wenn Gott Nein sagt. Aber trotz diesen Erfahrungen vertraut Gott, vertraut Jesus in Gott. Und deshalb kannst auch du Gott vertrauen. Und die letzten Worte von Jesus: Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. In deine Hände, Vater, die das alles verhindern hätten können. In deine Hände, Vater, die eingreifen hätten können. In deine Hände, die ich ganz vertraue, befehle ich meinen Geist. Und wisst ihr, in meinem Leben fällt es mir viel, viel leichter, die Faust zu machen und wütend und enttäuscht und ärgerlich gegenüber dem Leben und gegenüber Gott zu sein. Und es fällt mir viel, viel schwerer, meine Hände zu öffnen und mein Leben diesem Gott, diesem Vater zu geben und mich ihm anzuvertrauen. Wenn du dich entscheidest, deine Hände zu öffnen, dann wirst du ein Kandidat für die lebensveränderte Gnade und Liebe von Jesus, die deine persönlichen Erlebnisse ausfüllen und ersetzen werden. Wenn du bereit bist, deine Faust zu öffnen, deine Wut, deinen Frust loszulassen und dein Leben zu übergeben an Jesus, dann wirst du erleben, diese Gnade, diese Liebe von Jesus, und die werden deine persönlichen Erlebnisse ausfüllen und ersetzen. Und das ist mein Gebet, dass das passieren darf. Wie bei dem Verbrecher am Kreuz. Der hat seine Faust, seine Wut über das Leben und über Gott geöffnet und hat sie Jesus hingegeben. Das wünsche ich mir, dass wir anfangen, Gott zu vertrauen, ganz egal in welcher Lebenserfahrung du gerade bist. Wisst ihr, Leben passiert, aber Gott kann vertraut werden. Und du hast ganz viele Menschen um dich herum, die wollen dir Mut machen, dass du genau diesen Schritt machst, um deine Fäuste zu öffnen und dein Leben hinzugeben. Ich weiß nicht, warum du gerade diese Faust gegenüber Gott machst, gegenüber dem Leben und dann gegenüber Gott. Aber hier sind Menschen, die dir helfen wollen, zu sagen, hey, mach diese Faust auf und übergib dein Leben Jesus. Das kann passieren bei einem Live-Seminar in einer Kleingruppe. Aber Leben passiert. Gott kann vertraut werden. Und das ist die Botschaft von diesem Verbrecher, von diesem bösen Jungen von Ostern. Leben passiert, aber Gott kann vertraut werden. Herr Jesus, ich möchte dir Danke sagen. Danke, dass du ans Kreuz gegangen bist. Danke, dass du dein Leben für uns hingegeben hast. Und ich möchte dich bitten, dass du in uns es bewirkst, es auslöst, dieses Vertrauen auf dich. Dass wir unsere Fäuste öffnen und dir hingeben. Herr Jesus, ich möchte dich bitten, dass du da dabei bist. Und dass du uns hilfst, diesen Schritt zu gehen. Hab du Dank dafür, dass du ans Kreuz gegangen bist und es ermöglicht hast. Amen. Wir wollen jetzt gemeinsam in eine Zeit vom Abendmahl gehen. Und für mich ist das Abendmahl genau dieser Punkt, wo wir sagen, dass wir unsere Fäuste aufmachen und unser Leben hingeben. Und diesem Gott ganz anzuvertrauen. Johannes beschreibt es mal so: Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Und deshalb haben wir beim Abendmahl heute ganz besonderes Brot. Wir haben Osterlämmer gebacken. Um dieses Bild nochmal zu verdeutlichen: Jesus geht sich hin für all diese Frustration, Wut, wo wir haben. Er gibt sich hin für dich. Und Jesus sagt in dem letzten Mal, dass er spricht, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Und brach das Brot. Und er sagt, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Und das wollen wir uns erinnern. Wir wollen unsere Hände aufmachen, unsere Fäuste aufmachen und zu diesem Tisch, an dem uns Jesus einlädt, kommen und ihm damit sagen, hey, ich vertraue auf dich, ganz egal, in welcher Lebenserfahrung ich gerade bin. Ganz egal, wie mies das Leben gerade mit mir meint. Ich vertraue auf dich. Und ihr dürft einen von diesen Tischen benutzen. Und während dem Abendmahl schauen wir noch einen Clip. Und dieser Clip zeigt nochmal so diese Geschichte. Lasst diese Geschichte von diesem Verbrecher am Kreuz nochmal Revue passieren. Also steht einfach auf und fühlt euch frei, dort Abendmahl zu nehmen oder auch diesen Clip anzuschauen. Herzliche Einladung, jetzt zum Abendmahl zu kommen